Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute Morgen aus dem 4. Kapitel des Evangeliums nach Matthäus. Ich lese Matthäus Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Matthäus Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Das ist Seite 993 in der Schlachterübersetzung. Seite 993. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Und er spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg. Und er zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit, und er spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in der heutigen Predigt und auch an den drei nächsten Sonntagen, an denen ich Ihnen mit dem Wort Gottes dienen darf, wollen wir uns unter diesen Abschnitt, den ich eben gerade gelesen habe, stellen. Wir erfahren hier, dass und wie Jesus auf drei unterschiedliche Weisen vom Teufel versucht wurde. Und heute Morgen soll es lediglich um den ersten Vers dieses Abschnitts gehen. Wenn ich über Versuchung spreche, dann geht es um ein Getestetwerden. Es geht um ein Geprüftwerden. Diejenigen unter uns, die noch in der Schule sind oder sich noch in einer Ausbildung befinden, kennen das. In aller Regel sieht man dem Tag der Prüfung mit gemischten Gefühlen entgegen, denn man weiß nicht, was da auf einen zukommt. Man weiß nicht, was der Prüfer wissen will, was er fragt. Eher findet man sich mit den Examen dann ab und hegt dabei die Hoffnung, naja, irgendwann wird die Zeit der Prüfungen endlich einmal vorbei sein. Auch das Wort Gottes kennt das Thema Prüfungen. Aber dabei macht es eins deutlich, dass solange wir hier auf Erden sind, Die Zeit der Tests, die Zeit des auf die Probe gestellt werdens oder wie es die Bibel formuliert, die Zeit versucht zu werden, nie vorbeigehen wird. Nie. Solange wir hier auf dieser Erde leben, werden wir niemals sagen können, jetzt habe ich alle Versuchungen hinter mir. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Die Prüfungen, von denen die Heilige Schrift spricht, richten sich auch keineswegs nur an unser Denkvermögen, an unseren Intellekt. Vielmehr betreffen sie unser ganzes Leben in seiner Gesamtheit. Sie richten sich an unsere ganze Existenz. In dem eben gerade gelesenen Abschnitt wird uns berichtet, dass und wie der Sohn Gottes versucht wurde. Jesus Christus wurde versucht, als kein Mensch dabei war. Niemand hätte das, was damals in der Wüste geschah, wissen können, außer den unmittelbar Beteiligten, also dem Sohn Gottes sowie dem Teufel. Sonst gab es keinen menschlichen Augenzug. Offenkundig war es also Jesus Christus selbst, der diese Geschehnisse später mitteilte. Und indem der Herr dies seinen Jüngern erzählte, macht er ihnen auch deutlich, auf welche Weise er selbst, dem Teufel in den Versuchungen widerstanden hatte und ihn dann besiegt hatte. Was wir hier lesen, ist die ausführlichste Schilderung über eine Auseinandersetzung zwischen Christus und dem Teufel. Und wenn ich das sage, dann könnte man einwenden, ja Moment mal, das ausführlichste und die alles entscheidende Konfrontation zwischen Christus und dem Teufel, das waren doch die Ereignisse im Garten Gethsemane und dann auf Golgatha. Nun, das ist richtig. Aber in den Berichten über die Ereignisse kurz vor und dann am Kreuz, da werden viele andere Aspekte auch angesprochen. Aber hier, in diesem Bericht, geht es zentral um die Auseinandersetzung zwischen Christus und dem Teufel. Und aus diesem Grunde erscheint es mir im Rahmen unserer thematischen Serie, in der es um die unsichtbare Welt geht, sinnvoll, auf diesen Bericht über die drei Versuchungen Jesu durch den Teufel detailliert einzugehen. Wir haben also heute auch über den Teufel zu sprechen. Aber auch wenn wir über den Teufel sprechen müssen, weil er in diesem Abschnitt wiederholt vorkommt, wir wollen uns auf keinen Fall auf ihn fixieren. Tatsächlich gibt es unter manchen Christen so etwas wie ein geheimes Fasziniertsein von Satan und seinen Tiefen, wie wir es kürzlich in der Offenbarung einmal gelesen haben. Es besteht tatsächlich bei nicht wenigen geradezu ein Reiz, sich mit dem Reich der Finsternis zu beschäftigen. Aber die Bibel sagt sehr deutlich, tu das nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Stattdessen wollen wir, auch wenn wir diesen Abschnitt hören und bedenken, uns auf unseren herrlichen Retter und unseren großen Herrn Jesus Christus richten. Gerade beim Hören auf diesen Abschnitt wollen wir auf seinen vorbildlichen und uneingeschränkten Gehorsam gegenüber seinem Vater im Himmel Acht geben. Wir wollen darauf merken, wie Jesus Christus geistlich gekämpft hat. Wir wollen von dem Gehorsam Christi für unsere eigenen Versuchungen lernen, also wie er den Versuchungen begegnet ist und ihnen Widerstand geleistet hat. In diesem Abschnitt wird uns vor Augen geführt, wie der Herr den Versucher überwunden hat. Und dazu soll die heutige Predigt lediglich so eine Art Einführung sein. Ich verkündige Ihnen das Wort Gottes unter dem Thema Jesus Christus vom Teufel versucht. Jesus Christus vom Teufel versucht und wir wollen auf drei Punkte achten. Erstens, der Teufel und seine heimtückischen Strategien gegen uns. Zweitens, Jesus Christus, der in die Versuchung geführte um unsertwillen. Und drittens dann, unsere Versuchungen und deren Überwindung. Also erstens der Teufel und seine heimtückischen Strategien gegen uns. Meine Brüder und meine Schwestern, es ist wohl immer schwierig, die Zeit, in der man gerade selbst lebt, richtig einzuschätzen. Nicht wahr, es erscheint immer einfacher, eine Epoche zu beurteilen, zu der wir einen zeitlichen Abstand haben. Denken wir etwa an die Zeit hier in Deutschland, an den Nationalsozialismus. Wie schnell sind wir heute dabei, über diese zweifellos böse Zeit klare und auch unzweideutige Urteile zu fällen? Wie konnte man damals nur? Aber demgegenüber bereitet es uns wesentlich größere Schwierigkeiten, die gegenwärtige Zeit und unsere gegenwärtige Kultur zu taxieren. Etwa unsere jetzige Zeit auch nur halbwegs richtig einzuschätzen im Blick auf den Okkultismus. Einerseits wächst die Zahl derjenigen, die sich von Esoterischem betören lassen, die sich mit Okkultismus, mit Spiritismus beschäftigen, die sich von übersinnlichen Erfahrungen geradezu bezaubern und behexen lassen. Wenn man dagegen aber einmal in die linksliberalen Medien hineinschaut, hat man den Eindruck, derjenige, der meint, es gebe einen persönlichen Teufel, sei irgendwo geistig noch im sogenannten finsteren Mittelalter stecken geblieben. Derartiges zu glauben oder gar noch öffentlich zu vertreten, der sei nun wirklich nicht mehr ernst zu nehmen. Aber noch einmal die Frage, was denken die Leute heute wirklich über den Teufel und sein Reich? Ich vermute, es ist etwas völlig anderes als das, was uns die Medien weismachen wollen. Auf der anderen Seite aber, ihr Lieben, ist es nun wirklich nicht wichtig, was die Menschen augenblicklich gerade über dieses oder über jenes denken. Denn das ändert sich bekanntlich sehr, sehr schnell. Aber eines weiß ich. Für Jesus Christus ist der Teufel keineswegs eine Märchengestalt. Ja, die gesamte Bibel bezeugt immer wieder die Existenz eines Teufels. In der Heiligen Schrift finden wir nahezu 150 Aussagen über den Teufel. Über den Teufel wird in 26 Büchern der Bibel ausdrücklich gesprochen, und zwar insgesamt in mehr als 50 Kapiteln. Mit anderen Worten, die Existenz eines Teufels zu verneinen, hieße die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes insgesamt in Frage zu stellen. Es hieße selbstverständlich auch, Jesus Christus und sein Werk hier auf Erden in Zweifel zu ziehen, ja, zu verspotten. Übrigens, dabei denkt die Bibel keineswegs daran, die Existenz des Bösen zu beweisen. Satan trat am Anfang plötzlich und völlig unerwartet auf. Denken wir an das, was wir in 1. Mose Kapitel 3 lesen. Dort trat der Teufel in der Gestalt einer Schlange auf, die Absicht verfolgte, das erste Menschenpaar zu verführen. Und das heißt, sie vom Vertrauen auf Gott, auf das, was Gott gesagt hat, abspenstig zu machen. Das gelang ihm bekanntlich auf Anhieb. Aber auch später wird in der Bibel der Teufel erwähnt. Ich erinnere daran, dass einmal im Alten Testament mitgeteilt wird, dass es der Satan war, der den König David dazu verführte, eine Zählung des Volkes durchzuführen. Wir lesen das in 1. Chroniker 21, Vers 1. Nicht das Zählen von Menschen, das klingt doch zunächst ziemlich harmlos, was denn dabei? Aber bei David steckte hinter dieser Absicht die Einstellung, auf diese Weise sich in seiner eigenen Stärke zu spiegeln und nicht auf Gott, den Herrn, zu vertrauen. Und dazu verführte ihn der Teufel vor Gott. Und er bekam dann die Strafe. Denken wir auch an die ersten Kapitel des Buches Hiob. Dort lesen wir, wie der Teufel vor Gott auftrat und die Frömmigkeit Hiobs in Frage stellte. Hiob, der glaubt ja nur deswegen an dich, weil du ihn so gesegnet hast, sagt der Teufel. Du wirst schon sehen, was von seiner Frömmigkeit übrig bleibt. Nimm nur ihm einmal sein Reichtum. Nimm ihm nur einmal seine Kinder. Und schlussendlich taste seine Gesundheit an. Das wirst du schon merken. In den Evangelien dann begegnet uns sehr häufig der Teufel in verschiedenen Berichten. Nicht abgesehen hier von den Versuchungen Jesu, lesen wir zum Beispiel davon, dass Jesus aus einem Menschen Dämonen austrieb. Und als die Pharisäer daraufhin verbreiteten, das habe Jesus durch den Teufel, den Beelzebul, getan, da erwiderte ihnen der Herr: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Und wenn nun der Satan den Satan austreibt, so wäre er ja mit sich selbst uneins. Also für Jesus, genau übrigens wie für die Pharisäer, ist es selbstverständlich, dass es einen Teufel gibt. Ein Kapitel später schon erzählt Jesus ein Gleichnis. Es ist das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Und als der Sohn Gottes wenig später seinen Jüngern den Sinn dieses Gleichnisses erläutert, führt er aus: Der Feind, der das Unkraut unter den Weizen sät, das ist der Teufel. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus auch, dass offenkundig auch das Reich Gottes nicht eine Bastion ist, in die der Teufel nicht eindringen kann. Das Gegenteil ist der Fall. Er hat Großmacht und viel List, auch innerhalb der Gemeinde, also unter Christen, um seine Machenschaften zu treiben. Im Gleichnis vom Sämann und dem vierfachen Ackerfeld, da erklärt der Herr dann: Der Samen, der am Weg gestreut worden ist, der dorthin gefallen ist, das sind die, die das Wort Gottes hören. Aber danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Da können wir mal fragen, wie wirksam ist der Teufel auch in unserer Gemeinde in dieser Hinsicht? Das Wirken Satans tritt dann deutlich hervor, als der Weg unseres Heilandes sich dem Kreuz nähert. Da wird uns dann nicht nur berichtet, dass der Satan in den Judas hineinfuhr, sondern Jesus macht einmal darauf aufmerksam, dass Satan sich darum bemühte, alle, ihr Lieben, alle Jünger zu sichten wie den Weizen. So hat er das formuliert. Dies wäre dem Feind auch gelungen, wenn Jesus nicht für sie gebetet hätte. Weiter, Apostelgeschichte. Unter anderem, ich wähle immer nur aus, wird uns berichtet, dass Ananias und Sapphira den Versuch unternahmen, die Gemeinde Gottes, ja den Heiligen Geist, zu betrügen. Sie schafften Geld für sich zur Seite und versuchten, einen anderen Eindruck nach außen hin zu erwecken. Petrus durchschaute das und er wies die beiden darauf hin: Der Satan hat euer Herz erfüllt. Das sagt der Menschen in der Gemeinde. Auch in den Briefen der Apostel ist regelmäßig vom Satan die Rede. Im Römerbrief heißt es einmal: Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter eure Füße zermalmen. Im ersten Korintherbrief bezeichnet Paulus einmal den Teufel als den Verderber, als den Zerstörer des Fleisches. Was war geschehen? Nun, Paulus hatte angeordnet, dass jemand, der in schwere sexuelle Sünden gefallen war, unverzüglich aus der Gemeinde entfernt werden muss. Denn, so erläuterte er, ein wenig Sauerteig durchsäuert hier den gesamten Teig. Deswegen musste dieser Mann sogleich unter Gemeindezucht gestellt werden. Und dann soll er vom Teufel gerichtet und gezüchtigt werden durch das Zerstören seines Fleisches. Ich weiß nicht, Krankheit oder was auch immer damit gemeint ist. Damit wenigstens, so sagt Paulus, sein Geist bei der Wiederkunft Christi gerettet wird. Wenigstens das. Aber du wirst durch Tiefen hindurch müssen. Im 2. Korintherbrief erfahren wir, dass der Satan sich als ein Maskenträger gebärdet und sogar als ein Engel des Lichts auftritt. Ein Kapitel später spricht der Apostel von einem Pfahl im Fleisch, einem Engel Satans, der ihn mit Fäusten geschlagen hat. So könnten wir jetzt weitergehen, ich will es nicht weitermachen. Aber aus allen diesen Aussagen geht hervor, dass der Teufel ein gefährlicher Verführer ist. Er treibt keine Späße, ihr Lieben. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und er schießt aus dem Hinterhalt mit feurigen Pfeilen auch in die Gemeinde. Er sät Unkraut, das nahezu identisch aussieht mit dem Weizen. Er ist Ankläger der Brüder, Menschenmörder, Vater der Lüge, so wird er genannt. Damit kommen zum Ausdruck die Methoden des Teufels. Allein hier in Matthäus 4 lesen wir drei Bezeichnungen für den Bösen. Und jeder dieser drei Ausdrücke gibt uns Informationen über den Feind. Da wird er erstens Teufel genannt. Sehr häufig, viermal in diesem Abschnitt. Wenn man dieses Wort übersetzt, im Griechischen steht da Diabolos, heißt das so viel wie der Durcheinanderwerfer. Der Teufel ist der, der Unordnung bringt, der in Unordnung führt. Übrigens ist Unordnung und Chaos immer ein Eingangstor für den Teufel. In deinem Leben, auch in der Gemeinde. Darum ist Gemeindeordnung wichtig, sinnvoll, notwendig, dass es hier klare Regeln gibt. Der Durcheinanderbringer, der Durcheinanderwerfer. Dann wird er genannt in Vers 3, Matthäus 4, Vers 3, der Versucher. Nicht, was ist ein Versucher? Ein Versucher ist jemand, der lockt, der verlockt, der danach trachtet, abzuwerben. Wenn es ihm dann gelungen ist, wenn es ihm gelungen ist, dich in die Pfanne zu hauen, dann verklagt er dich. Schau ihn mal an, so ein Sünder bist du. Und schließlich nennt Jesus den Bösen in Vers 10 noch den Satan. Satan, das ist das hebräische Wort für Widersacher, für Feind, für Gegner. Wir werden es noch sehen. Der Böse kann sogar mit Bibelstellen antraben. Also sehr fromm auftreten, als Engel des Lichts. Aber er ist und bleibt der Feind deines Lebens, der Feind deiner Seele. Und er will dich kaputt machen. Und Sünde macht dein Leben kaputt. Ihr Lieben, über diese Botschaft haben wir ein ganzes Buch in der Bibel, nämlich das Buch der Sprüche. Es macht dein Leben kaputt, die Sünde. Hier, der irdischen Zeit schon und auch in der Ewigkeit. Aber es beginnt schon hier. Mein zweiter Punkt. Jesus Christus, der in die Versuchung geführte, um unsertwillen. In diesem Abschnitt lesen wir, dass es Jesus Christus ist, den der Teufel versucht. Es ist nicht das einzige Mal, dass der Teufel den Herrn Jesus versucht hat. In dem Bericht des Evangelisten Lukas heißt es am Schluss, nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Lukas 4, Vers 13. Eine Zeit lang. Da kam er wieder. Gegen Ende seines Wirkens hier auf Erden sagte Jesus einmal zu seinen Jüngern, ihr aber seid die, die bei mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Es verhielt sich also offensichtlich eher so, dass unser Herr und Heiland immer wieder vom Teufel versucht wurde, bis dann alle satanischen Versuchungen einmündeten in die Ereignisse, die uns über Christus aus dem Garten Gethsemane und dann am Kreuz geschildert werden. Der große, der alles entscheidende Kampf. Als Petrus seinen Herrn von seinem Weg zum Kreuz abhalten wollte, da erwiderte Jesus, weiche von mir, Satan. Nicht vor uns allen ist die Aussage bekannt von Paulus, in der er schreibt, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen Fürstentümer und Gewalten. Das stimmt. Aber seht, diese Aussage meint nicht, dass sich diese Finsternismächte nicht auch in Menschen manifestieren können und uns nicht auch durch Menschen angreifen können, sondern wir sollen dahinter, hinter den Menschen, nur diese Mächte sehen. Hier war es Petrus, der den Sohn Gottes vom Gehen ans Kreuz abhalten wollte. Und Jesus bezeichnete ihn rundweg als Satan, den sprach er an. Wir lesen hier in Vers 1, dass es der Geist Gottes war, der Jesus in die Wüste führte. Ich weiß nicht, vielleicht kam uns diese Aussage, als wir sie vorhin lasen, merkwürdig vor. Der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste, in die Versuchung. Es war nicht der Teufel, der Jesus in diese Öde geführt hatte. Es verhielt sich auch nicht so, dass Jesus sich irgendwie in die Wüste, sagen wir mal, zufällig verirrt hatte. Dort plötzlich fand er sich dann zwischen Felsen und Sand wieder. Es war auch nicht lediglich die allgemeine Vorsehung Gottes, nach der alles in dieser Welt geschieht. Vielmehr wird hier ausdrücklich gesagt, dass der Geist Gottes ihn in die Wüste führte. Und vergessen wir bitte nicht, der Heilige Geist spielt immer und immer wieder bei den irdischen Geschehnissen von Jesus eine zentrale Rolle. Es war der Heilige Geist, der bereits bei dem Eintreten Christi in diese Welt aktiv wurde. Der Engel Gabriel sagte, der Heilige Geist wird über dich kommen, zu der Jungfrau Maria. Auch an seinem irdischen Dienst nahm der Heilige Geist teil. So verkündet es Petrus. Bei der Taufe Christi am Kreuz, heißt es, kam der Heilige Geist in der Gestalt einer Taube auf Christus herab und bevollmächtigte ihn damit zu seinem irdischen Dienst. Und später las der Herr in Nazareth, dort in der Synagoge, aus dem Propheten Jesaja. Und er wählte ausgerechnet Kapitel 61 aus. Und dort steht geschrieben: Der Geist des Herrn ist auf mir. Und dann setzte sich Jesus wieder und Jesus sagte nur ein Wort: Heute ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt worden. In sämtlichen Evangelien, in denen über die Versuchung von Jesus berichtet wird, also sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas und dann auch bei Markus, werden wir darauf hingewiesen, dass es der Geist Gottes war, der die Initiative für den Gang in die Wüste ergriff. Im Evangelium nach Markus ist ja der Bericht nur sehr kurz, nur ein einziger Vers, Markus 1, Vers 12. Aber da heißt es sogar, der Heilige Geist trieb ihn. Oder wenn man ganz wörtlich übersetzen wollte, er warf ihn hinaus in die Wüste. Auf jeden Fall, eins ist deutlich, der Heilige Geist war bei dem Gang von Jesus in die Wüste höchst aktiv. Was dort geschah, entsprach vollkommen der Absicht Gottes. Warum? Warum ist das so? Wozu? Nun, der Zweck all dieser Versuchungen, die Jesus erleidet, war, dass wir, ihr Lieben, wir einen hohen Priester haben, der unsere Schwächen, unsere Unzulänglichkeiten verstehen kann. Der, so heißt es einmal im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 18, der, worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, er denen helfen kann, die versucht werden. Er hilft dir darin. Jesus wurde versucht. Vielleicht ist bei dem einen oder dem anderen von uns dabei die Frage aufgetaucht: Wie ist das überhaupt möglich, dass Jesus versucht werden konnte? Jesus war doch der Sohn Gottes. In ihm wohnt doch die gesamte Fülle Gottes leibhaftig. Und Gott kann doch nicht versucht werden. Wir haben es vorhin gerade in Jakobus Kapitel 1 gelesen. Er kann doch gar nicht versucht werden. Wieso geht es, dass Jesus versucht wird? Der Sohn Gottes, er war doch durch und durch heilig, ohne jeden Makel. Im Gegensatz zu ihm, so sagt er es einmal, hatte der Fürst dieser Welt nichts in ihm. Nun, über die Frage, inwiefern Jesus Christus, der Sohn Gottes, überhaupt versucht werden konnte, haben tatsächlich schon zahlreiche Bibeltheologen nachgedacht. Wir haben es hier tatsächlich auch mit einem sehr großen Geheimnis zu tun. Wir stoßen hier nämlich auf das zentrale Geheimnis von Jesus Christus. Und dabei geht es um die zwei Naturen von Jesus Christus. Denn seit seinem Kommen im Fleisch war und ist Jesus Christus sowohl wahrer Gott als auch wahrer Mensch, und zwar in einer einzigen Person. Die Bibel lehrt über Jesus Christus, dass er niemals sündigte, also auch niemals Buße tun musste. Aber ihr Lieben, sie lehrt noch mehr. Das ist nicht alles. Sie sagt, dass weder in seiner göttlichen noch in seiner menschlichen Natur irgendeine Unvollkommenheit war. Also auch in seiner menschlichen Natur war keinerlei Sündhaftigkeit. Er war und ist in seinem Wesen durch und durch rein. Nicht? Erinnern wir uns noch einmal, was der Engel Gabriel der Jungfrau Maria sagte. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und darum wird das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Es ist das Heilige. Christus, er war durch und durch heilig. Aber dieselbe Bibel sagt uns nun auch, dass Jesus Christus wirklich Hunger verspürte, gleich in den nächsten Versen hier nach Vers 1, nachdem er da 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte. Es wird uns auch mitgeteilt, dass Jesus Christus Durst verspürte am Kreuz. Er musste also während seines Lebens Nahrung und Flüssigkeit zu sich nehmen, genauso wie du und ich. Ja, der Apostel Paulus weist sogar einmal darauf hin, dass Jesus Christus, er sagt hier, das Fleisch der Sünde hatte. Römer 8, Vers 3. Offenbar gab es also während seines irdischen Lebens in diesem makellosen, in diesem vollkommenen Sohn Gottes durch das Fleisch der Sünde gewissermaßen, ich sag mal, eine Anlaufstelle oder die Möglichkeit einer Anlaufstelle, sodass Jesus Christus versucht werden konnte. Ich gebe zu, damit sind nicht alle Fragen geklärt. Aber ich sage Ihnen auch, es ist nicht mein Auftrag hier, alle Fragen zu beantworten, sondern das zu sagen, was das Wort Gottes lehrt und nicht darüber hinauszugehen. Aber auf eine Aussage aus dem Hebräerbrief möchte ich Sie ausdrücklich hinweisen. In Hebräer Kapitel 4, Vers 15 heißt es, Christus wurde in allen Dingen versucht, wie wir, ausgenommen die Sünde. Und dieser letzte Teilsatz, also ausgenommen die Sünde, das meint eben nicht nur, dass Christus niemals gesündigt hat, sondern der Sinn ist wesentlich umfassender. Christus war total getrennt von allem, was irgendwie mit Sünde zu tun hatte. Wir haben also im Glauben beides festzuhalten. Christus wurde versucht, wie wir, und doch war er getrennt von jeglicher Sünde. Mit Sünde hatte er absolut nichts zu tun. Und bitte achten wir auch darauf, dass der Schreiber des Hebräerbriefes hier an dieser Stelle, in Hebräer 4, noch mehr über die Versuchungen Christi sagt. Es heißt hier, Christus wurde versucht, wie wir, in allen Dingen. Was heißt das? Das meint nicht nur, dass Christus in jeglicher Hinsicht versucht wurde, das auch, sondern auch, dass er versucht wurde bis zur absoluten Grenze des denkbar Möglichen. Stellen wir uns meinetwegen eine Skala vor, die von 1 bis 100 geht. Nun, dann werden wir vielleicht, ich sag mal, bis zum 10. Grad versucht, vielleicht auch bis zum 20. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass der Apostel Paulus einmal betont, dass uns keine Versuchung getroffen hat, als nur eine menschliche. Und Gott uns nicht über unser Versuchen, über unser Vermögen versuchen wird, sondern immer mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. Aber im Unterschied dazu durchstand Jesus nicht nur jede Versuchung, sondern er wurde auch bis zum Äußersten, also bis zum 100. Grad versucht. So Gott will, werden wir es in den folgenden Predigten noch sehen. Was Christus in den Versuchungen durchmachte, das entsprach genau dem, was Adam und Eva durchmachten, als sie versucht wurden. Nur bei dem Sohn Gottes verlief alles unter wesentlich erschwerten Bedingungen. Ich weise jetzt nur einmal auf den Ort der Versuchung hin. Christus wurde durch den Geist in die Wüste geschickt. Nicht Wüste, das ist ein unwegsames, ödes, trockenes, dürres, dorniges Gebiet. voll von Steinen, Sand und Staub. Markus betont, dass Jesus dort auch unter den wilden Tieren war. Denken wir an Raubtiere, aber vergessen wir bitte auch Skorpione nicht oder auch sonstiges gefährliches, giftiges Getier. Auf jeden Fall aber war die Wüste ein sehr anderer Ort als der Ort, an dem der erste Adam versucht wurde. Der erste Adam befand sich damals in einem vollkommenen Garten von unvorstellbarer Schönheit, schier grenzenloser Fruchtbarkeit. Und die Tiere, die dort umherstreiften, die waren weder bissig noch giftig. Aber im Gegensatz zum ersten Adam kam der letzte Adam, kam Christus aus den Versuchungen des Teufels siegreich heraus. Was hat das alles mit unseren Versuchungen zu tun und deren Überwindung? Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wie unterscheiden sich eigentlich unsere Versuchungen von den Versuchungen, die Christus durchgestanden hat? Wenn wir die Frage so stellen, dann lautet die Antwort auf jeden Fall: Bei uns greifen die Versuchungen des Teufels immer auf etwas zu, das in uns ist. Darauf legt Jakobus seinen Finger. Er sagt, Jakobus 1, Vers 14 und 15, wir haben es vorhin gelesen, ein jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Sünde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert oder bringt den Tod hervor. Deswegen, weil das so ist, weil es immer uns selbst betrifft, deswegen, so fügt Jakobus hinzu, darfst du niemals sagen, Gott hat mich versucht. Nicht im Sinne von, naja, dann ist es eben die Schuld Gottes, wenn ich gefallen bin. Er hätte mich ja aus dieser Situation retten können. Er hätte mich ja da nicht hineinzuführen brauchen. Dagegen betont Jakobus, gegen diese Einstellung, merke dir bitte eins: Gott versucht niemanden zum Bösen. Wenn du in Sünde fällst, dann ist das deine Schuld. Du bist dafür verantwortlich. Jakobus vergleicht hier den Weg von der Begierde hin zur Sünde und dann zum Tod mit einer Schwangerschaft. Erst kommt die Begierde, nicht? Sie entspricht der Befruchtung, der Empfängnis, wie Jakobus es sagt. Dann wächst die Sünde heran. Und das schlussendliche Ergebnis ist der Tod. Sag darum niemals, es ist Gottes Schuld. Ich werde von Gott versucht. Gut, aber vielleicht wendest du jetzt ein und sagst, naja gut, aber Gott hat auch Menschen versucht. Vergiss nicht, Abraham. Gott gab dem Abraham den Befehl, seinen einzigen Sohn zu opfern. Aber ich sage noch einmal, Jakobus bestreitet nicht, dass Gott auch Menschen versucht. Nur ein Kapitel später, dann in Kapitel 2, spricht Jakobus von genau diesem Ereignis der Opferung Isaaks. Aber der Herrenbruder besteht darauf, dass du so nicht reden sollst, weil du damit die Verantwortung für dein Tun von dir abweist und auf Gott schiebst. Nicht? So hatte es bereits Adam getan. Wisst ihr es noch? Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Ich nicht. Bin unschuldig. Das griechische Wort für Versuchung hat einen sehr neutralen Sinn. Es meint tatsächlich nichts anderes zunächst als testen oder auf die Probe stellen. Und im Licht der Heiligen Schrift hat ein solcher Test immer zwei Seiten. Von Gottes Seite aus ist ein solcher Test etwas Gutes. Jakobus schreibt, wir hatten es auch vorhin gelesen, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Warum? Warum sollen wir uns darüber freuen? Warum sollten wir darüber dankbar sein? Nun Antwort, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Mit anderen Worten, Gottes Absicht bei unseren Versuchungen ist es, uns geistlich stark zu machen, stark im Ausharren. Ich schau doch einmal in dein eigenes Leben. Verhält es sich nicht auch im Irdischen so? Wenn du einen Test bestanden hast, dann bist du danach irgendwie stärker, fester, reifer. Nicht nach einer bestandenen Führerscheinprüfung zum Beispiel darfst du Auto fahren und damit hast du einen größeren Lebensraum gewonnen. Im Hebräerbrief heißt es einmal, dass diejenigen, die in den Auseinandersetzungen, also in den Spannungen ihres Lebens, bei Gott im Glauben blieben, aus der Schwachheit Kraft gewannen. Sie kamen also durch die Zerreißproben, in die sie geführt wurden, zu Kraft. Sie wurden stark im Kampf, so heißt es in Vers 34 von Hebräer 11. Gott will niemals einen von uns in die Sünde führen oder zur Sünde verlocken. Demgegenüber ist deutlich, dass der Teufel mit denselben Versuchungen genau diesen Zweck verfolgt, uns in Sünde zu führen und damit uns zu schwächen, geistlich zu schwächen und anzuklagen. Ob uns eine Versuchung im Glauben stärkt oder ob wir durch eine Versuchung in Sünde geraten und dann geistlich erlahmen, das können wir vielfach erst im Nachhinein sehen. Aber bitte machen wir uns das klar anhand von Josef. Daran sehen wir, dass die gleichen Ereignisse vielfach einen doppelten Sinn haben. Sie haben sozusagen zwei Seiten, nicht? Als Josef nach dem Tod seines Vaters Jakob zu seinen Brüdern sagte, ihr habt es böse gemeint, aber Gott hat dieselbe Situation zu Guten geführt, zu Gutem geführt. Da sehen wir diese beiden Seiten. Lassen Sie uns auch nicht vergessen, es gibt einen Weg des Siegs über die Versuchungen. Es gibt einen Weg, in den Versuchungen zu überwinden, und zwar indem wir auf Christus blicken, also auf den schauen, der in jeder Versuchung standgehalten hat. Ich hörte einmal von einem Hundebesitzer, der wollte seinen Hund zum Gehorsam trainieren. Und dazu warf er ihm ein Stück Fleisch in die Mitte des Raumes und dann sagte er, nein, nein, tu es nicht. Anfangs war für den Hund dieses Nein seines Herrchens, naja, so bestenfalls eine Art irrelevanter Vorschlag. Der Hund lief schnurstracks zum Fleischstück und fraß es auf. Doch dann wurde er von seinem Herrchen bestraft. Er bekam Schläge. Und nach einigen Malen hatte der Hund es kapiert. Wenn mein Herrchen Nein sagt und ich dann trotzdem zu dem Fleischstück hinlaufe und es verzehre, dann bekomme ich Hiebe, dann bekomme ich Haue. Und darauf lief der Hund nicht mehr zum Fleischstück, sondern er gehorchte seinem Herrn. Aber dem Besitzer fiel noch etwas auf, ihr Lieben. Ihm fiel auf, dass der Hund auch dann nicht mehr zum Fleischstück hinschaute. Der Hund schaute geradewegs auf seinen Herrn. Der Hund begriff instinktiv, wenn ich auch nur das Fleischstück anblicke, dann lasse ich mich gewissermaßen davon faszinieren. Und dann wird die Versuchung für mich nur größer. Wenn ich also standhaft bleiben möchte, dann muss ich strikt von dem, was mich da versuchen könnte, wegschauen und direkt in das Angesicht meines Herrn blicken. Ich darf auf keinen Fall von ihm meine Augen abwenden. Davon können wir eine Menge lernen. Solange wir auf das starren, was uns Satan vor Augen hält, und solange wir uns davon faszinieren lassen, sind wir für die Versuchungen höchst empfänglich. Und der entscheidende Weg zum Sieg ist ein beharrliches Blicken auf Christus. Ich betone, ein beharrliches Blicken auf Christus. Ich lese dazu einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief, Hebräer 12. Dort heißt es: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Belastung, jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir was tun? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Achtet doch auf den, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und ermattet. Nehmen wir dieses Wort mit uns in die vor uns liegende Woche. Amen.